Meine Damen und Herren Gastgeber, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren. Ist es 11:55? Ist das Klima noch zu retten? Wie und auf welche Art und Weise ist das Klima noch zu retten? Also zunächst würde ich mal sagen, ja, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, mit denen wir Menschen es zu tun haben. Aber, das will ich gleich zu Beginn sagen, es ist nicht 11:55. Es ist sicherlich 11:55. Also wir haben wirklich dringlich zu arbeiten. Aber es ist nicht 11:55. Ich würde also gern auch, und das auch in meinem weiteren Vortrag begründen, auch Hoffnung geben. Denn wie sollten wir Menschen auch leben können, wenn wir keine Hoffnung hätten? Woher sollte unser Antrieb kommen? Wir haben Hoffnung, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir gefordert sind. Die Aussage darüber, dass wir sozusagen die letzte Generation sind, dass die das noch abwenden können, das ist eine Aussage von Barack Obama und die ist richtig. Und das heißt auch, dass wir, die jetzt verantwortlich sind, auch tatsächlich diese Verantwortung auszuüben haben. Und die Schülerinnen und Schüler, die protestieren, die sagen ja zu Recht, also ihr Erwachsenen, ihr müsst das jetzt machen, weil wir sind jetzt noch zu jung, aber wir sind diejenigen, die darunter leiden werden. Und deswegen in der Tat, es ist so, wir sind die Generation, die es machen muss, in der sich im Übrigen auch der Klimawandel besonders schnell verstärkt hat. Über die Gründe dafür spreche ich gleich noch. Aber wir sind auch diejenigen, die es können. Denn wir haben dafür sowohl die technologischen als auch die finanziellen Mittel. Und natürlich brauchen wir dafür auch eine Bereitschaft und eine Bewusstseinsbildung. Also rein menschlich müssen wir damit auch noch umgehen, außer nur in Anführungszeichen technisch und finanziell. Wir brauchen Bereitschaft dafür. Schon seit 1992 auf dem großen Kongress in Rio hat man sich ja verabredet, dass man dem Klimawandel begegnen will. Und seit dem Jahr 1992 hat es regelmäßige Konferenzen gegeben. Der große Durchbruch war tatsächlich im Jahr 2015. Und 2015 war überhaupt ein Jahr der Hoffnung in der internationalen Zusammenarbeit. Denn es ist nicht nur das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen worden, sondern es ist auch in New York sind die sogenannten Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele definiert worden, die bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden sollen. Und das war im September, also noch etwas vor der Klimakonferenz, denn die war ja im Dezember. Und noch davor, in demselben Jahr, nämlich im Mai, hat Papst Franziskus seine Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Und diese Enzyklika hat letztlich das alles vorweggenommen, was dann auch in Verträge gegossen worden ist. Zum ersten Mal ist auch in einer päpstlichen Verlautbarung deutlich geworden, dass man Armut nur dann bekämpfen kann, wenn man auch dem Klimawandel begegnet. Das ist die wesentliche Erkenntnis, die also in dieser Enzyklika deutlich gemacht worden ist und die aber natürlich auch in den Sustainable Development Goals, also den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, sind 17 Unterziele benannt worden, oder 17 Hauptziele mit über 100 Unterzielen, die dort sozusagen aufgelistet werden. Aber genau das ist der große Punkt, Armut lässt sich auf Dauer nur bekämpfen, wenn auch der Klimawandel bekämpft wird. Woher kommt der Klimawandel? Es gibt immer noch einige, die erleuchten, dass der Klimawandel menschengemacht sei, überwiegend menschengemacht beeinflusst. Natürlich gibt es auch Klimagase, die in die Atmosphäre strömen, zum Beispiel durch einen Vulkanausbruch. Das ist ja nicht zu bestreiten. Aber überwiegend menschengemacht ist der Klimawandel und deswegen vergleichen wir ja auch mit der vorindustriellen Zeit. Also vor gut 150 Jahren, vorindustrielle Zeit definiert, etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Gut 150 Jahre. Und wenn wir sagen, so wie das im Pariser Klimaschutzabkommen ja beschlossen worden ist, dass wir deutlich unter 2 Grad Celsius Erderwärmung, Klimaerwärmung bleiben müssen bis zum Ende dieses Jahrhunderts, dann steht das immer im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit. Und warum ist jetzt in den letzten Jahren, etwa in den letzten gut 40 Jahren, also seit den 70er Jahren, die Erwärmung noch viel schneller vonstatten gegangen als in den Jahren zuvor? Also zwischen, sagen wir mal, 1850 und 1970 haben wir nur so ein gutes halbes Grad Erderwärmung gehabt und sind aber jetzt schon bei gut 1 Grad. Ist also jetzt schneller gegangen in den letzten 40, 45 Jahren. Das hat damit zu tun, dass auch noch andere in die industrielle Produktionsweise eingetreten sind. Die Chinesen zum Beispiel. Jetzt kann man denen das aber ja auch nicht verbieten. Man kann nicht sagen, ihr müsst mal irgendwie ein armes Bauernvolk bleiben, wir machen Industrie und ihr bleibt mal so arm, wie ihr immer schon wart. Und natürlich hat ein industrieller Erfolg auch immer etwas mit Wohlstand zu tun. Und Wohlstand führt dann natürlich auch dazu, dass außer der Produktionsweise, die natürlich schädliche Klimagase produziert, das lässt sich ja in manchen Teilen gar nicht vermeiden, also zum Beispiel bei der Stahlproduktion oder der Zementproduktion, um nur Beispiele zu nennen, dass außerdem natürlich der Wohlstand dazu führt, dass Menschen über viele private PKWs verfügen. Also wir in der Bundesrepublik Deutschland haben so viele private PKWs, ich rede nicht von LKWs, wir haben so viele private PKWs wie in ganz Afrika. Das hat natürlich mit unserem Wohlstand zu tun. Jetzt will ich nicht die privaten PKWs verbieten, darum geht es nicht. Nur wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Es gibt immer welche, die sagen, wieso denn eigentlich? Deutschland trägt dann nur minimal überhaupt zum Klimawandel, weil wir sind doch gar nicht bedeutsam, das könnte doch besser die machen, die mehr zum Klimawandel beitragen, wo deutlich mehr erreicht werden könnte. Ja, es kann sein, dass man in anderen Weltregionen sozusagen schneller Erfolge erzielen könnte, indem man die eine oder andere Handlungsweise unterlässt oder ändert. Das ist schon klar. Aber trotzdem müssen wir uns klar sein, wir sind mit unseren gut 80 Millionen Einwohnern in der Bundesrepublik Deutschland aktuell etwa 1,2% der Weltbevölkerung. Also werden demnächst nur noch 1% sein. Also unser Anteil sinkt. Wir werden nicht weniger, aber unser Anteil sinkt, weil die Menschen insgesamt mehr werden. Also wir haben aktuell etwa 1,2% der Weltbevölkerung. Wir stoßen aber 2,2% der Klimagase aus. Das liegt natürlich an unserer industriellen Wirtschaftsweise und an unserem Wohlstand. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir erstens eine Verantwortung haben und nicht sagen können, das sollen mal andere in anderen Weltgegenden machen, die Inder oder die Chinesen oder so. Und dass wir auf der anderen Seite natürlich aber auch ja, befähigt sind, tatsächlich etwas Vernünftiges zu unternehmen, sowohl technologisch als auch finanziell. Dieser Wohlstand, den wir haben und unsere technologischen Kompetenzen, die wir erworben haben in der Art der Wirtschaftsweise, die wir seit Beginn der Industrialisierung haben und fortentwickelt haben, die befähigen uns natürlich auch, sowohl technologisch als auch finanziell, dem Klimawandel entgegenzutreten mit Möglichkeiten, die wir haben. Also wir können zum Beispiel uns beteiligen, auch finanziell gesehen beteiligen an den Zusagen, die es auch im Pariser Klimaschutzabkommen gegeben hat, für die Länder des Südens Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit die in der Lage sind, Anpassungsmaßnahmen gegen den schon stattfindenden Klimawandel vorzunehmen und auch im Übrigen aktiv gegen den Klimawandel einzutreten. Wir haben ja im Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, dass ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2025 zunächst lautet die Zusage, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar den Ländern des Südens zur Verfügung gestellt werden sollen für diese Zwecke Anpassung an den schon stattfindenden Klimawandel und Bekämpfung des Klimawandels in den Ländern des Südens. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, rund 10% davon zu tragen. Übrigens aus öffentlichen und privaten Mitteln. Es handelt sich zu 40% um Haushaltsmittel, also etwa 4 Milliarden, die wir im Rahmen unserer Entwicklungszusammenarbeit auch erhöhen, und etwa 6 Milliarden aus privaten Investorenquellen. Das können wir uns auch leisten, das müssen wir uns auch leisten. Denn ich habe ja eben die Zahlen genannt, 1,2%, 2,2%, da gibt es eine Verantwortung. Wir haben übrigens in Deutschland haben auch den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von Klimagasen in der ganzen Europäischen Union. Ja, das liegt auch wieder daran, pro Kopf, ja, aber es liegt auch wieder daran, dass wir eben ein industriell geprägtes Land sind und ein wohlhabendes Land sind. Und pro Kopf ist der Klimaausstoß in den Vereinigten Staaten bei weitem am allerhöchsten, in Summe mittlerweile in China, aber pro Kopf deutlich niedriger als bei uns in China. Deutlich niedriger. Ja? Jetzt haben wir eben das zu beachten, wie wir damit umgehen. Die Chinesen haben im Übrigen im Pariser Klimaschutzabkommen sich ausbedungen, dass sie noch bis zum Jahr 2030 maximal den Ausstoß von Klimagasen noch erhöhen dürfen. Die werden das aber früher schaffen. Ich bin sicher, die werden nicht länger als bis 2025 noch den Klimagasausstoß erhöhen. Die sind ehrgeizig, was das anbelangt. Ich will an der Stelle sagen, das Pariser Klimaschutzabkommen setzt sich zusammen aus Zusagen von allen einzelnen Ländern, die dieses Abkommen unterzeichnet haben. Das waren 195. Und das sind die sogenannten NDCs, also da wird auch immer mit Abkürzungen gearbeitet, die National Determined Contributions, also das, was jedes einzelne Land beizutragen in der Lage ist. Und das haben wir, indem wir einen Klimaschutzplan 2050 entwickelt haben, der Weltgemeinschaft ein Jahr später auf der Klimakonferenz in Marrakesch Ende 2016 gesagt, was wir zu tun gedenken. Und diese NDCs, also das, was jedes einzelne Land beizutragen in der Lage und gewillt ist, und das Klimaschutzabkommen geht erstmal nur bis 2030, wir sind damit ja noch nicht am Ende, und es sind Zusagen bis 2030. Die Summe all dieser nationalen Maßnahmen bilden dann das Ergebnis des Klimaschutzabkommens. Und es ist auch klar, dass alles das, was bisher zugesagt worden ist, noch nicht ausreicht, um denn dann bis 2030 so auf dem Weg zu sein, dass wir das Ziel maximal 2 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auch erreichen könnten. Rechnerisch wären wir jetzt noch bei über 3%. Deswegen ist es auch Gegenstand des Pariser Klimaschutzabkommens, dass wir regelmäßige Überprüfungszeiträume haben und dass wir immer besser werden müssen. Dass wir vielleicht mal gleich bleiben dürfen, aber niemals schlechter werden dürfen. Das alles ist Gegenstand des Abkommens und das bedeutet, dass jedes einzelne Land seine eigene Verantwortung hat und natürlich wir, sagen wir mal, vom Tschad nicht dasselbe erwarten können wie von der Bundesrepublik Deutschland. Es ist einfach so. Ja, das, übrigens haben die ärmsten Länder natürlich sowieso den niedrigsten ökologischen Fußabdruck. Ja, es ist ja, ich habe ja schon über den Wohlstand von Industrie und so gesprochen, es ist so, dass unter, wenn man die Länder miteinander vergleicht, natürlich die armen Länder einen ganz niedrigen ökologischen Fußabdruck haben, weil die einfach, die haben keine Autos, die haben keine Fabriken, die haben kleine Wohnungen, die bauen keine großen Häuser, die fliegen nicht viel mit dem Flugzeug durch die Gegend. Also die haben einen ganz niedrigen ökologischen Fußabdruck. Aber wenn man jetzt nicht Länder miteinander vergleicht, sondern in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, Menschen miteinander vergleicht, dann ist es übrigens auch so, dass die Wohlhabenderen einen höheren ökologischen Fußabdruck haben als die weniger Wohlhabenden. Die haben größere Autos, die haben größere Wohnungen, die fahren öfter in Urlaub. Ich will das allen Leuten durchaus gönnen, nur wir müssen es alle wissen, dass es so ist. Ja? Also die ärmeren Menschen im Vergleich zu den wohlhabenderen Menschen verhalten sich im Prinzip genauso wie die ärmeren Staaten im Vergleich zu den wohlhabenden Staaten. Muss man sich immer klar machen, dass wir natürlich eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten genommen haben, die dazu führt, dass wir auch noch einen größeren ökologischen Fußabdruck haben. Noch vor 50 Jahren war die durchschnittliche Wohnfläche in der Bundesrepublik Deutschland 25 Quadratmeter. Aktuell ist die durchschnittliche Wohnfläche in der Bundesrepublik Deutschland 47 Quadratmeter. Das hat damit zu tun, dass es mehr einzellebende Menschen gibt und so, das ist alles völlig klar. Und natürlich hat auch nicht eine Familie mit 2 Kindern jetzt auf einmal 180 Quadratmeter, 4x45 oder so. Das ist auch nicht die Regel, das ist vollkommen klar. Aber im Schnitt ist es eben so, dass wir, natürlich werden unsere Autos größer. Also in den 60er Jahren sind ganz andere Autos durch unsere Städte gefahren als heute. Also das ist alles kein Vorwurf. Ich will auch niemanden Verzicht auferlegen oder so. Ich möchte nur, dass wir das Bewusstsein dafür haben. Und dass wir vielleicht das ein oder andere auch mal gedanklich sagen, na, das kann ich auch sein lassen, aber man muss nicht auf alles verzichten. Aber man soll sich irgendwas rausnehmen, was man selber persönlich für gut verzichtbar hält und dann auch mal nicht tun. Und dann ist man noch kein Held. Ne? Allenfalls ein Teilzeitheld. Ne? Aber das ist auch nicht schwierig, auf so ein bisschen zu verzichten, auf alles zu verzichten, ist immer schwierig. Ne? Das schaffen wir nicht mal in der Phase, das ist immer ja. Aber so ein bisschen kann man schon machen. So, und wenn man sich das also überlegt, dass wir natürlich Teil dieses Beschlusses sind und wir als Land unsere Verantwortung zu tragen haben, dann haben wir das umzusetzen in den wesentlichen Sektoren, um die es geht. Und das sind 5 Sektoren, die wir auch definiert haben, schon in dem Klimaschutzplan 2050, denn von dem ich sagte, dass wir ihn in Marrakesch als unseren nationalen Beitrag der Weltgemeinschaft gegeben haben. Und in einer Art, man nennt das heutzutage Peer Review, also man beobachtet sich gegenseitig und guckt, ob die das denn auch wirklich tun, was sie dazu gesagt haben. Es gibt jetzt keine Sanktionen, es gibt keine Klimaschutzpolizei international oder so, sondern es gibt nur den Punkt, machen die das wirklich? Kann man sich auf die verlassen? Was tun die da, was unterlassen die? So, das ist in der Weltgemeinschaft aber üblich. Ja? Es gibt auch... Gibt es einen internationalen Strafgerichtshof, aber für andere UNO-Verträge oder so gibt es auch keine Polizei. Ja? Sondern es gibt immer nur das gegenseitig Gucken, man nennt es auf Englisch Blame and Shame, also ne, wenn du dich blamierst, dann musst du dich schämen. So, ne? Und das ist beim Klimaschutzabkommen ganz genauso. Ja? Und da haben wir also 5 Sektoren definiert, um die es geht. Das eine ist die Energiewirtschaft, das nächste sind die industriellen Prozesse. Das ganz wichtig ist der Verkehr, die Landwirtschaft und der Gebäudebereich. Da wird im Wesentlichen eben auch Energie verbraucht oder dort entstehen eben auch klimaschädliche Gase. So, und jetzt sind wir eigentlich, was die Energiewirtschaft anbelangt, auf keinem schlechten Weg, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Kohlekommission, von der Sie sicher alle gelesen haben, hat ja auch vor wenigen Wochen ihren Vorschlag vorgelegt. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf gutem Weg sind. Es ist ja vorgeschlagen worden, dass wir aus der Verbrennung von Kohle zur Stromgewinnung bis spätestens im Jahr 2038 aussteigen. 2032 soll nochmal überprüft werden, ob es auch noch schneller geht, also vielleicht bis 2035 oder so. Aber in der Zeit 2035, spätestens 2038, werden wir nicht nur keine Braunkohle mehr verfeuern, sondern auch keine Steinkohle mehr verfeuern. Denn wir haben ja noch ganz eine Menge Steinkohlekraftwerke, die übrigens nicht von deutscher Steinkohle befeuert werden, schon lange nicht mehr. Im Dezember ist ja auch die letzte Zeche geschlossen worden, aber auch vorher schon nicht. Also die Steinkohlekraftwerke, die sehr häufig auch den Stadtwerken gehören als Betreiber, die Steinkohlekraftwerke, die werden gewöhnlich befeuert aus Kohle, die aus Kolumbien, China, Südafrika oder so kommt. Ja? Die kommt über den Rhein nach Duisburg und dann geht es weiter. Ja? So, also das ist jetzt das wird nicht irgendwie aus 1000 Meter Tiefe in Dienstlaken oder Essen oder so gefördert. Ja, das ist lang vorbei. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, dass wir bis zum Jahr 2038 ab sofort sozusagen die Schritte benennen, in welchen Schritten wir denn aussteigen aus der Verbrennung von Kohle. Natürlich muss die Versorgungssicherheit auch gewährleistet sein, selbstverständlich. Natürlich müssen wir noch Fortschritte erzielen bei der Speichertechnologie, die im Prinzip erforscht ist, aber großtechnologisch noch nicht umgesetzt. Das ist aber natürlich auch wieder die Voraussetzung dafür, dass sowas geschieht. Wenn man weiß, da an der einen Stelle kann man das Geschäft nicht mehr machen, dann muss man Geschäft an der anderen Stelle machen. Und dann wird eben auch das, was man eigentlich schon kann, auch wirklich großtechnologisch umgesetzt, nämlich Speichertechnologie. Ja? Denn klar, nur Sonne und Wind alleine ohne Speichertechnologie kann auf Dauer nicht gehen, aber mit Speichertechnologie kann es eben wohl gehen. Ein ganz entscheidender Punkt ist der Verkehrsbereich. Da mache ich mir so ein bisschen Sorge, weil der Bundesverkehrsminister, glaube ich, vorsichtig ausgedrückt, noch sehr in der Vergangenheit und allenfalls noch im Jetzt verhaftet ist, aber jedenfalls nicht im Morgen. Und da, glaube ich, werden noch ein paar harte Bretter zu bohren sein. Und in der Tat brauchen wir sowas wie eine Verkehrswende, eine sehr angepasste Verkehrsentwicklung, unterschiedlich in Stadt und Land, selbstverständlich. Da sind die Bedürfnisse total unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel haben 40% der Haushalte keinen privaten Pkw mehr. Das ist in einer ländlich strukturierten Gegend wie hier bis jetzt jedenfalls so noch nicht möglich, vollkommen klar. Aber natürlich muss auch im ländlichen Bereich der öffentliche Personennahverkehr deutlich besser und attraktiver werden. Selbstverständlich. Da sind Voraussetzungen zu schaffen, die wir jetzt nicht haben, sondern wo wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten ins Gegenteil uns umgekehrt haben. Wenn wir überlegen, wie viele kleine Bahnstrecken wir noch bis in die 90er Jahre stillgelegt haben, ja, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Also da muss eine Menge gemacht werden, was wir vor 30 Jahren oder so falsch gemacht haben, was wir gerade für den ländlichen Raum auch wieder brauchen. Und in den Städten müssen wir natürlich den Individualverkehr minimieren, sag ich mal. Er wird natürlich nicht vollständig aufhören, das ist ja vollkommen klar. Aber man braucht in den Städten schon vor dem Hintergrund des Klimawandels einfach auch mehr Raum für Grün. Das heißt also ganz viel von dem Straßenraum, wo jetzt kostenfrei die Autos parken, das kann nicht auf Dauer kostenfreier Autoparkplatz in einer großen Stadt bleiben. Weil der Klimawandel ja dazu führt, dass in den Städten, in den verdichteten Städten, es etwa 4 Grad wärmer ist als in dem umliegenden Land. Und wenn man sich so einen Sommer wie vergangenes Jahr überlegt und Sie haben in Osnabrück meinetwegen 32 Grad, was bei vielen Menschen ja schon wirklich zu echten Belastungen führt, also für Menschen mit Vorerkrankungen oder ältere Menschen oder so auf jeden Fall, dann haben Sie in einer verdichteten Stadt mal eben 36 Grad. Und wir hatten ja auch 36 Grad und dann haben Sie dann 40 Grad. Ja? Und dem kann man in verdichteten Städten nur begegnen, indem man Grün und Wasser hat. So, und Wasser ist ja gut, wenn man einen Fluss hat, selbst wenn er klein ist wie die Hase, aber Fluss ist immer gut. Aber Grün braucht man in vielen Städten mehr, nicht in allen, ist ja klar, aber in vielen Städten mehr als bisher. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel städtischen Raum anders nutzen muss, als er bisher genutzt wird. Wir wissen ja, dass private PKWs im Schnitt, auf dem Land auch wieder anders, weiß ich, aber private PKWs stehen im Schnitt 23 Stunden und fahren eine Stunde am Tag. Und hier auf dem Land haben die alle eine Garage oder einen Carport oder so. Aber in den großen Städten stehen die im öffentlichen Raum. Weil das sind viele alte und große Häuser und wir haben natürlich keine Garage und keine Carports und so viele Tiefgaragen gibt es auch nicht. Also wird in den Städten einfach geparkt. Und meistens auch kostenfrei. Ich will den Leuten ja auch nicht irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen, darum geht es mir nicht. Aber es wird also öffentlicher Raum für etwas benutzt, das wir auf Dauer in demselben Umfang nicht mehr gebrauchen können, nämlich Individualverkehr. Stattdessen brauchen wir den Raum eben für was Grünes. So, der Raum ist ja auch nicht einfach vermehrbar auch in den Städten. So, also wir brauchen eine vollständig andere Verkehrsentwicklung. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt eigentlich umsteuern. Das heißt ja nicht, dass das nächstes Jahr alles richtig ist. Aber wenn man nicht anfängt umzusteuern, dann kann man nicht nieten. Da mache ich mir in der Tat so ein bisschen Sorgen, weil der Verkehr ist tatsächlich der Bereich, der seit 1990, und das ist unser Vergleichsjahr, noch überhaupt kein CO2 eingespart hat, sondern wo der sogar noch zugenommen hat. Das liegt jetzt nicht an der einzelnen Technik. Die einzelne Automobiltechnik ist besser und sparsamer geworden. Also die Automobilindustrie hat durchaus da eine Menge geleistet. Die Automobiltechnik als solche. Aber es hat natürlich der Verkehr weiter zugenommen seit 1990, das ist das Vergleichsjahr. Also das Volumen ist gestiegen und jetzt steigen auch wieder die Autogrößen. Und wenn man dann natürlich im SUV durch die Stadt fährt, dann kann die Verkehrstechnik so wunderbar sein, wie sie will. Dann hat die den Vorteil, der da entwickelt worden ist, wieder aufgebraucht, weil das Auto einfach groß und dick und schwer ist und folgedessen mehr verbraucht. Also wenn Sie einen VW Passat, einen Benziner nehmen, in dem ist eigentlich auch ein gutes Familienauto, kann man nicht anders sagen, kann man auch mit in Urlaub fahren, und dann vergleichen Sie dann mit einem Touareg oder wie die da alle heißen, dann können Sie es einfach nicht mehr hinkriegen. Dann ist das andere einfach zu groß und zu schwer und zu dick und nimmt natürlich auch noch eine Menge Platz weg. Ich habe darüber mal gestritten mit dem vorigen Vorstandsvorsitzenden vom VW-Konzern, dem Herrn Müller, der das ja jetzt nicht mehr ist. Und da habe ich gesagt, wieso eigentlich? Man braucht die Autos doch gerade in den Städten nicht. Eigentlich bräuchten doch nur Bauern und Jäger so ein Auto. Und dann hat er gesagt, ja, die Nachfrage ist genauso. Und dann habe ich gesagt, erzählen Sie mir doch nichts. Es ist doch niemand zu einem VW-Händler gesagt, gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne ein großes, dickes, schweres Auto, was viel Sprit verbraucht. Hat niemand getan. Sondern sie haben die auf den Markt gebracht und dann haben sie die beworben. Konnte er natürlich nicht widersprechen, das ist so. Und aktuell ist es so, dass die SUVs bei allen Automobilherstellern die größten Ertragsbringer sind. Da ist prozentual am meisten Geld zu verdienen. Also bei den jeweiligen Automobilherstellern, bei allen Deutschen jetzt, andere auch, aber gucken wir uns mal nur die Deutschen an. Also deswegen haben die natürlich auch ein Interesse daran. Das ist dann auch nicht so einfach zu sagen, klar kann man den Sprit teurer machen, aber ich glaube, die Menschen, die sich so ein großes, dickes Auto kaufen, was sie gar nicht brauchen, denen ist der Spritpreis auch egal. Ob sie das damit geregelt bekommen, das weiß ich nicht. Rein prinzipiell, ja, würde man sagen können, ja, macht man. Ne? Aber dann trifft es wahrscheinlich die Leute, die mit ihrem normal großen Auto zur Arbeit fahren und diejenigen, die einfach ein Auto haben, was man eigentlich nicht braucht, denen ist es trotzdem egal. Und deswegen muss man mit sowas auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Auch wenn das rein prinzipiell natürlich immer so ist, wenn man was teurer macht, dann wird es weniger gebraucht und genutzt. Ne? Aber da könnte man wirklich die Falschen treffen. Ja, der nächste Punkt ist die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat es objektiv schwer, mit den Klimagasen umzugehen. Deswegen haben wir auch in unseren Projektionen sind wir davon ausgegangen, dass im Jahr 2050 eigentlich nur noch in der Landwirtschaft Klimagase ausgestoßen werden dürfen. Dass in den anderen Sektoren, die ich genannt habe, Industrie und Verkehr und Energie und Gebäude, dass man dann sozusagen klimagasneutral ist, etwa bis 2050. Für die Landwirtschaft bleibt das übrig. Kühe pupsen nun mal. Ja, das lässt sich, das ist Methan, das lässt sich nicht vollständig vermeiden. Da machen wir ein paar so Futterexperimente und so. Das wird durchaus gemacht durch die landwirtschaftlichen Betriebe und durch die Landwirtschaftskammern. Gibt es andere Fütterungsmethoden, sodass also weniger Klimagas ausgestoßen wird. Das ist einerseits schon hilfreich, aber es hilft natürlich nicht auf der ganzen Welt. Wie wollen sie denn zum Beispiel in Argentinien die Rinder an anderes Futter gewöhnen? Das machen die nicht. Die laufen einfach da so ne, durch die Savanne und fressen. Ja? Das werden die auch in Zukunft tun. Die können ja nicht erwarten, dass die jetzt in Argentinien die Rinder alle in den Stall bringen. Das wäre ja auch nicht normal. Ne? Also die Landwirtschaft als solche hat einfach natürlich tatsächlich Klimagasausstoß. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen, ob wir so viel Vieh und Rinder zu oder ob wir uns ein bisschen beschränken in dem, was wir zu uns nehmen. Ich bin keine Vegetarierin, also darf jeder sein. Ich finde, vegan ist eine Mangelernährung, aber Vegetarier, finde ich, kann jeder machen. Aber wir müssen uns schon überlegen, was können wir sozusagen für die Zukunft verträglich gestalten. Das liegt auch wieder mehr bei uns wohlhabenden Ländern. Ja, ich meine, gut, in Argentinien ernähren sich die Menschen fast ausschließlich von Fleisch, das ist so. Aber in den allermeisten Ländern wird viel deutlich weniger Fleisch gegessen als in unseren wohlhabenden Ländern Mitteleuropas. Und dass wir in Deutschland wieder dazu kommen müssen, dass wir einen Viehbesatz in Relation zur Fläche haben, was wir bis vor wenigen Jahrzehnten auch haben, das halte ich für normal und richtig, dann wird das Fleisch etwas teurer werden, ja. Dann werden wir vielleicht ein bisschen weniger davon essen. Also ich kann mich ganz gut an meine Kindheit erinnern und meine Mutter war so als Hausfrau immer stolz darauf, dass es bei jedem Mittagessen entweder ein bisschen Fleisch oder Fisch oder Ei gab. Also sie war immer der Meinung, wenn Leute sich ausschließlich von Kartoffeln und Gemüse ernähren müssen, dann sind es arme Leute. Ja? Nur waren wir überhaupt auch nicht reich. Ne? Also ich wurde ja auch zum Metzger geschickt und sollte dann kaufen, zum Beispiel Bratwurst. Vater, Mutter, drei Mädchen, ne? Halbes Pfund. Ne? Mein Vater kriegte so ein Stückchen und meine Mutter und meine Kinder kriegten alle so ein Stückchen, aber jeder hatte ein bisschen Fleisch gehabt. Ja? So, das war der Stolz meiner Mutter als Hausfrau. Aber wir haben schon jeden Tag irgendwie entweder Fleisch oder Fisch oder Ei gegessen, ne? Freitags oder so. Aber natürlich viel weniger als heute. Und wenn Sie sich das überlegen, was manche Menschen machen, also, ne? Das Grillen ist ja sozusagen Männersache geworden. Das ist, glaube ich, sowas wie der Ersatz für Jäger und Sammler oder so. Und jetzt gibt es ja Grills. Ne? will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja Grills, die werden beworben und jetzt kann man 800 Euro, 1000 Euro, 1200 Euro für den Grill bezahlen. Ne? Und da sind dann die Männer auch stolz drauf. Ja, und dann legen sie dann auch ein Kilo Schweinefleisch für 3,90 Euro. Das ist doch absurd. Das ist doch absolut absurd. Und, aber viele von uns verhalten sich ja so. Ich will auch gar nicht sagen, die sind alle irgendwie blöd, sondern wir machen auch absurde Entscheidungen. Ja? Wir machen zum Teil wirklich absurde Entscheidungen. Und wie gesagt, nochmal, wir müssen jetzt nicht alle irgendwie aufhören, uns irgendwie Freude am Leben zu haben oder so, im Gegenteil. Aber manches ist eben wirklich auch einfach nicht vernünftig und mit nochmal nachdenken kann man sagen, kann ich auch sein lassen, kann ich auch sein. Schwierig wird es noch im Wohnungsbereich, nicht für die Neubauten, das ist nicht das Problem. In den Neubauten gibt es mittlerweile so viele Baustoffe, die sozusagen einfach von sich aus gut sind. Da muss man jetzt nicht erst einen Stein mauern und anschließend dann dämmen oder so. Das ist wirklich nicht mehr nötig. Die das noch tun, die machen es nicht vernünftig. Dämmen, ja, für Bestandsgebäude, nachträglich. Aber es gibt so viele Baustoffe, wo es einfach nicht mehr nötig ist, diese zwei Gänge, also erst mauern und dann dämmen, zwei Arbeitsgänge mit zwei verschiedenen Materialien, ist wirklich einfach nicht mehr nötig. Es gibt mittlerweile praktisch nicht teurere Baustoffe, die das alles sozusagen in eins erledigen. Und da kommen wir auch sicher gut voran. Aber die Bestandsgebäude, das ist nochmal eine Herausforderung. 80% der Häuser in der Bundesrepublik Deutschland sind vor 1978 gebaut. Und deswegen die Jahreszahl 1978, weil da zum ersten Mal so eine Wärmeverordnung für Gebäude erlassen worden ist. Vorher gab es sowas gar nicht. Und 80% sind also bis dahin gebaut und natürlich sind die nicht energetisch saniert, fast alle nicht. Bei manchen lohnt es sich auch nicht mehr und es lohnt sich auch nicht unbedingt überall zu dämmen, aber es lohnt sich schon noch was zu machen. Also wenn Sie ein älteres Haus haben, gucken Sie sich als erstes Ihre Heizung an. Heizung austauschen, Brenner austauschen, geht innerhalb von 2 Tagen, ist überschaubar in den Kosten, wird durch die KfW gefördert und Sie sitzen auch nicht wochenlang auf der Baustelle. Und da können Sie schon eine ganze Menge erledigen. Also dann kann man sich angucken, was ist mit der obersten Geschossdecke, also die Decke, die dann zum obersten Geschoss geht. Dann kann man sich angucken, die Fenster und die Türen. Und erst danach, als letzten Schritt, müssen Sie sich die ganze Außenhaut angucken. Also Sie müssen auch nicht alles machen. Aber ganz viele haben Heizungen, die über 30 Jahre alt sind. Verbrauchen auch zu viel. Also eine neue Investition lohnt sich. Und wie gesagt, ist auch KfW gefördert. Kann man machen, Schornsteinfegerberaten ein. Also das ist eigentlich der erste Schritt, wenn man in einem Bestandsgebäude wohnt, welches man selber besitzt. Da kann man schon eine Menge tun. Da sind auch zu viele alte Heizungen unterwegs oder nicht unterwegs, installiert. Ja. Da kann man eine Menge machen. Da werden wir sicherlich auch vorankommen. Als Teil einer Welt. Ich habe jetzt von Deutschland gesprochen, aber wir sind natürlich Teil einer Welt. Und da können wir als Einzelne Entscheidungen fällen, da haben wir als Staat, als Gesellschaft eine Verantwortung, auch gegenüber denjenigen, die unter unserer Wirtschaftsweise natürlich bisher am meisten gelitten haben. In den Ländern des Südens sind die Folgen des Klimawandels normalerweise schon viel deutlicher spürbar als bei uns in Mitteleuropa. Ja klar haben wir einen heißen Sommer gehabt. Und klar ist es, dass auch hier jetzt deutlich geworden, dass damit auch Verluste einhergehen, in der Landwirtschaft zum Beispiel, also auch Kapitalverluste einhergehen. Aber Kapitalverluste in viel ärmeren Ländern geschehen natürlich durch Dürren oder durch Überflutungen, Überschwemmungen in Ländern des Südens noch sehr viel mehr als bei uns. Wir haben es mit Starkregenereignissen zu tun, wir haben es auch mit heißen Sommern zu tun, anders als sonst. Wetter ist nicht gleich Klima, also nicht, das ist ganz klar, Wetter ist nicht gleich Klima, aber die Klimaveränderung verstärkt Wetterphänomene, die es sonst auch schon gibt. Also Starkregenereignisse werden noch stärker und sie kommen öfter. Ja? Und heißes Wetter gibt es mehr als vor wenigen Jahren noch. Also der Normalfall war, dass wir in Mitteleuropa 8 Hitzetage im Jahr hatten. Hitzetage sind definiert als Tage über 30 Grad. Mittlerweile sind wir bei 14 Hitzetagen angekommen im Schnitt. Schon ein Unterschied. Und tropische Nächte sind die über 20 Grad. Also bei uns nennt man das tropische Nächte. In den Tropen würden die das nicht so sehen. Aber bei uns heißen die tropische Nächte, wenn sie über 20 Grad sind. Das hat sich schon verstärkt, auch bei uns in Mitteleuropa. Wir können damit natürlich umgehen. Wir können auch da wieder finanziell mit umgehen. Wir haben Versicherungen. Wir können technologisch damit umgehen. Das ist in vielen Ländern des Südens natürlich ganz anders. Auch wenn wir natürlich da jetzt auch schon was in die Wege geleitet haben, zum Beispiel Ernteausfallversicherungen auf den Weg gebracht haben, wo wir als Bundesrepublik Deutschland letztlich Vorreiter sind, um in manchen Regionen Afrikas den Bauern überhaupt sowas anzubieten, was es vorher gar nicht gab. Was dann bedeutet, dass wenn dann tatsächlich so ein Fall eintritt, dann auch wirklich die Versicherung zahlt und man nicht darauf angewiesen ist, bis irgendein Hilfsgütertransport kommt, sondern tatsächlich der Versicherungsnehmer dann auch Geld bekommt, um dann wieder Saatgut zu kaufen und wieder neu anzufangen. Natürlich machen wir sowas in Afrika auch wie eine erneuerbare Energie nach Afrika bringen. Da haben wir auch schon in Paris eine Initiative auf den Weg gebracht, die 10 Milliarden Euro im Jahr vorsieht, zusammen mit anderen Ländern wie Frankreich. Mir hat mal ein britischer Diplomat gesagt, dass die Deutschen die Solarenergie nach vorne gebracht haben, ist die größte entwicklungspolitische Tat der vergangenen Jahrzehnte. Ich habe dann noch darüber nachgedacht und das stimmt wahrscheinlich. Jede Entwicklung braucht ja Energie. Man kann nicht irgendwie wirtschaften und arbeiten und so, wenn man keine Energie hat, welche auch immer. Also Strom, wenn man über einem Buch sitzt und lernen will. Ja? Oder andere Energie als Antriebskraft für was auch immer, für eine Wasserpumpe oder für ein landwirtschaftliches Gerät, Antriebskräfte. Ja, wir in Afrika immer noch etwa die Hälfte der Bevölkerung, die keine regelmäßige Stromversorgung hat. In Indien übrigens auch noch etwa die Hälfte der Bevölkerung, die keine regelmäßige Stromversorgung hat. Natürlich ist das mit erneuerbaren Energien dezentral zu machen. Gerade da, wo es eben die Leitung ja auch gar nicht gibt. Kraftwerke gibt es in afrikanischen großen Städten auch, na klar. Weiß ich, in Dar es Salaam oder so gibt es natürlich Kraftwerke, Kohlekraftwerke meistens, oder Gaskraftwerke. In ganz Afrika gibt es nur ein Atomkraftwerk. Und die gibt es natürlich in den großen Städten, aber auf dem Land gibt es eben keine regelmäßige Energieversorgung. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich erzähle ja schon lange, aber wir haben ja gleich noch eine Stunde, um dann hier weiterzumachen. Ich war mit der Bundeskanzlerin bei einer UNO-Konferenz in New York und hatte die Bundeskanzlerin eingeladen, 32 Staats- und Regierungschefs aus den ärmsten Ländern, die definierten Least Developed Countries, das sind 32, die waren alle eingeladen und haben abends im Deutschen Haus, das ist da, wo der Botschafter bei den Vereinten Nationen seinen Sitz hat, ziemlich gegenüber den Vereinten Nationen, so schräg gegenüber, zum Abendessen eingeladen. Und die Bundesregierung, wie sie so ist, hat gesagt, ja, wir reden mal über Digitalisierung. Die 32 Staats- und Regierungschefs, die wollten gar nicht über Digitalisierung reden, die wollten über regelmäßige Stromversorgung für die Handys reden. Weil die Handyversorgung an sich mit den Masten ist in Afrika ziemlich gut. Also in Ruanda haben sie ein besseres Netz als in Berlin-Kreuzberg. Ja? Aber sie müssen eben trotzdem Strom haben, um dann die Handys wieder aufzuladen, also regelmäßig Strom haben. So. Und das haben übrigens Frauen auch schon zum Geschäftsmodell gemacht. Das ist eine ganz kluge Geschichte. Es gibt solche Leisten, wo da kann man so gleichzeitig so 8 Handys aufladen. Dafür braucht man natürlich Strom, ist ja klar. Also gibt es Frauen in Afrika, die haben jetzt Solarpanels, können dann die Leute kommen mit ihrem Handy zum Aufladen, weil die haben ja zu Hause, können die nicht, haben die keinen Strom. Und zugleich verkaufen die dann noch, was sie außerdem haben, was wie Hühner oder Gemüse oder so. Das ist also zum guten Geschäftsmodell für Frauen in Afrika und auch in Indien und so geworden, dass die das machen. Aber dafür müssen sie natürlich regelmäßig Strom haben, sonst geht das ja nicht. Was ich übrigens bei der Gelegenheit gelernt habe, als da die Staats- und Regierungschefs zusammensaßen und über die regelmäßige Stromversorgung fürs Aufladen von Handys sprachen, haben die gesagt, das ist auch gut gegen Korruption. Ich habe gedacht, wie
Dann haben die das erläutert.
Und ich gesagt, ja, wissen Sie, unsere Leute haben jetzt Zugang zu Electronic Banking. Früher konnten die ja gar keine Bankgeschäfte machen. Wie kommt man denn irgendwie zu einer Bankfiliale, wenn man irgendwo so richtig auf dem Land lebt? Natürlich hatten die gar keinen Zugang zu Bankgeschäften. Jetzt haben die aber Zugang zu Konten und können das online machen. Und, hat der entsprechende Staatschef gesagt, das bedeutet, dass die jetzt genau das überweisen, was sie auch überweisen müssen. Also zum Beispiel für eine Anmeldung von einem neugeborenen Kind oder so. Das kostet natürlich eine Gebühr, das melden sie an und dann überweisen sie das und dann ist gut. Und dann kann da keiner mehr sitzen und noch die Hand aufhalten. Ja? Weil die Menschen jetzt mal Zugang zu Banksystemen haben, das sie vorher nicht hatten. Über Handys. So. Man lernt ja immer dazu. Ne? Es gibt auch schöne Geschichten. Es ist anders so. Und ja, ich glaube wirklich, dass es so ist, dass die Solarenergie einer der allergrößten Treiber von positiver Entwicklung in den Ländern des Südens sein wird. Wir merken es auch schon und es nimmt zu. Es ist eben dezentral möglich, also da, wo bisher meinetwegen ein Dieselgenerator stand, der auch nicht immer laufen konnte, weil man nicht immer eine Dieselversorgung hatte. Und außerdem ist ein Dieselgenerator natürlich überhaupt nicht gut für die Umwelt und Diesel ist relativ teuer. Also dezentral kann man da genauso gut, meinetwegen ein Windrad oder eben so Solarpanels oder was auch immer, oder kleine Wasserkraft oder alles ist ja möglich, kann man das einrichten und kann dann eine regionale, lokale, regionale Stromversorgung aufbauen. Ja, das ist dann wohl wirklich so, dass das eine der besten Entwicklungsmöglichkeiten für die Länder des Südens ist. Und deswegen ein Punkt, wenn Sie mal Ihre Stromrechnung wieder sehen, und manche gucken ja genau drauf, es gucken ja nicht alle Menschen genau auf die Stromrechnung, aber es wird ja ausgewiesen, zum Beispiel, was Sie für das erneuerbare Energiegesetz, was Sie da auf Ihrer Stromrechnung finden, dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Es hat Sie keiner gefragt, ob Sie mit Ihrer Stromrechnung Entwicklungszusammenarbeit finanzieren wollen. Das ist so, hat Sie keiner nachgefragt. Aber Sie tun es. Und dann seien Sie mal stolz drauf. Herzlichen Dank.